Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir mal über das Paul-Ehrlich-Institut. Vielleicht ganz kurz, was ist das Paul-Ehrlich-Institut?
Das Paul-Ehrlich-Institut ist eigentlich zuständig, in dem Fall, über den wir jetzt reden, für die Sicherheit von Impfstoffen. Die müssen sich damit beschäftigen, dass dem Bürger da kein Schaden angetan wird.
Und jetzt konkretisiere ich das Ganze. Wir reden natürlich nicht über das Paul-Ehrlich-Institut, aber natürlich ist es das Institut, wo eine Meldung aufläuft. Wenn du in der Praxis eine Komplikation mit einer Impfung siehst, dann verfasst du eine Meldung und die geht dorthin.
Genau so. Und ich mache das ja schon seit Jahren, Jahrzehnten, dass ich immer mal was melde, einfach auch von normalen Impfungen. Da kann es ja auch zu Thrombozytopenien oder zu irgendwas anderem kommen, also zu Thrombozytenmangel oder irgendwas anderes, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Das meldet man dann. Besonders einfach ist es, wenn diese Problematik auftritt innerhalb von 2 Wochen nach der Impfung, dann ist es ganz leicht, das zu melden. Dann schreibt man einfach rein, was da aufgetreten ist und dass der Mensch 2 Wochen vorher geimpft worden ist. Aber es gibt ja auch Probleme, die langfristig nach einer Impfung auftreten. Also wir wissen das zum Beispiel aus der Literatur. Es gab ein Buch, das habe ich nur noch antiquarisch, das gibt's auch so gar nicht mehr. Das ist ein Buch aus der DDR. Da geht es um Impfschadensmeldungen. Und da hat man tatsächlich nach der BCG-Impfung, nach der Impfung gegen Tuberkulose, hat man ein Jahr später noch Nebenwirkungen festgestellt. Der Organismus kann ja auch verzögert auf Sachen reagieren. Es können sich ja Verschiebungen oder Verstellungen der Regulation quasi einstellen, die dann irgendwann ein Problem machen. Also wenn sich das Immunsystem zum Beispiel verändert und es treten Autoimmunerkrankungen auf. Das sehen wir ja relativ häufig auch so nach Impfungen. Bekannt ist das zum Beispiel nach Hepatitis B-Impfung, dass es dann eher mal zu MS kommen kann. Ich habe gerade wieder von einer Kollegin gehört, bei der ist das passiert. Die ist geimpft worden, weil sie als Ärztin Hepatitis B-Impfung brauchte und hat danach eine MS entwickelt. Ob da schon die Tendenz dann zur MS da ist oder nicht oder wie auch immer, weiß man gar nicht. Über diesen Fakt wird auch diskutiert. Also das ist wissenschaftlich nicht gesichert, aber es ist einfach so oft beschrieben und man sieht es auch in der Praxis, dass man das dann schon kennt. Und das kann man dann ja noch melden. Also das geht sehr gut melden, wenn es innerhalb von 2 Wochen auftritt. Aber so eine Autoimmunerkrankung braucht halt länger, bis sie sich entwickelt. Also muss man das ein paar Wochen später, wenn es auftritt, oder ein halbes Jahr später melden. Da ist aber schon eigentlich der Zug so ein bisschen abgefahren, weil die Lehrmeinung ist, dass Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen nach Impfungen innerhalb von 2 Wochen auftreten müssen. Und jetzt habe ich aktuell ein ganz großes Problem, weil ich habe ja viele, viele Patienten, die Probleme nach der Covid-Impfung entwickelt haben. Und wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eine Patientin, die hat ein Aortenaneurysma entwickelt nach der Impfung, dann macht das für mich total Sinn, weil die Spike-Proteine können in die Gefäße gehen. Das machen die sehr gerne und machen da Entzündungen in den Blutgefäßen. Und wenn so eine Blutgefäßwand entzündet ist, kann die so aufgehen. Also so ein bisschen wie ein Blätterteig. Und du spritzt in eine Schicht von dem Blätterteig irgendwas rein, was dann diesen Blätterteig auseinanderdrückt. Dann trennen sich die Schichten voneinander. Und das kann bei den Gefäßen auch passieren. Und dann kann ein Aortenaneurysma entstehen. Oder es kann sogar weitergehen, dass das dann blutet, dass das kracht oder was weiß ich. Also das kann alles passieren. Von der Pathologie her. Also das ist vorstellbar. Und diese eine Patientin zum Beispiel, an die ich gerade denke, die hatte vorher nichts. Die war lebenslang gesund. Die ist jetzt um die 70 etwa, wurde dann geimpft und hat danach diese Sache entwickelt. Wo wir aber schon wissen, aus der Pathologie, darüber habe ich mir auch gerade einen Pathologieatlas angeschafft, der vom Arne Burkhardt auf den Arne Burkhardt zurückgeht. Das ist ein Pathologe, der sehr viele Leute obduziert hat, die geimpft wurden und Nebenwirkungen hatten. Und da sieht man auf den Bildern, wo die Probleme entstehen durch die Spike-Proteine. Also man kann das darlegen. So, und insofern ist mir das ganz logisch, dass das passieren konnte. Und was ich dann mache, um das für mich so ein bisschen zu belegen, weil es kann natürlich sein, dass die Patientin durch Zufall, in Anführungszeichen, einfach sowas bekommt. Es kann natürlich sein, weiß ich ja nicht. Also um noch einen Anhaltspunkt zu geben, messe ich wieder, wie wir es auch schon in einem anderen Podcast besprochen haben, Antikörper gegen Spike-Proteine, also neutralisierende Antikörper. Und ich messe Nukleokapsid-Antikörper. Und wenn diese weit auseinander sind, also Nukleokapsid-Antikörper sind nicht da, Antikörper gegen Spike-Proteine sind exorbitant hoch, dann muss ich mich fragen, warum macht der Körper Antikörper, weil die macht er nur, wenn Spike-Proteine da sind. Und da Spike-Proteine nicht durch Covid da waren, weil Nukleokapsid-Antikörper nur gebildet werden, wenn Covid da war, kann ich daraus folgern, dass weiterhin Spike-Proteine da sein müssen. Und zum Beispiel die Frau Professor König mit ihrem Labor in Magdeburg, die weist Spike-Proteine auch Jahre nach der Impfung nach. Also die werden weiter gebildet. Ja, also das ist bekannt. Nicht nur die, es gibt auch andere Labore, die weisen das nach. So, und ich mache es halt so, dass ich dann gucke, ist da eine große Diskrepanz? Wenn ja, spricht das dafür, dass der Mensch weiter Spike-Proteine bildet. Und das ist für mich ein zusätzlicher Beleg dafür, dass hier ein Impfproblem vorliegt. Wenn ich das jetzt im Paul-Ehrlich-Institut melde, weiß ich nicht, wie die reagieren. Und das ist der Aufhänger für unser heutiges Gespräch, weil ich die angerufen habe.
Eine lange Geschichte. Ich möchte ganz kurz ein bisschen für mich sortieren. Jetzt, du hast es schon sehr gut erklärt, wenn etwas länger auseinander liegt, dann ist es schwer, das nachzuvollziehen. Aber wenn wir jetzt mal anfangen, wann wird eine Meldung fällig? Wann ist eine Impfkomplikation da? Also ich beobachte so einfache Dinge, Menschen, die dauerhaft gesund waren, jetzt aber nach einer Impfung auf einmal ständig Erkältungen kriegen, häufiger Infekte haben, wäre jetzt mein Bauchgefühl, ach, das melde ich mal.
Ja, das ist das Bauchgefühl, da hast du ja auch recht, das kann man machen. Die Frage ist nur, macht es Sinn? Also wenn ich das Paul-Ehrlich-Institut wäre und mir schreibt da jemand, ich habe Erkältungen, seit ich geimpft worden bin, dann sage ich, ja, das ist Zufall, Koinzidenz. So, tschüss, Ablage P. Oder, wie mir die Mitarbeiterin vom Paul-Ehrlich-Institut versicherte, es wird einfach abgelegt, aber es wird dokumentiert. Aber ob das wirklich, also selbst wenn jetzt ganz viele Leute schreiben würden, wir sehen mehr Infektionen nach Impfung, und denken deshalb, es könnte vielleicht mit der Impfung zusammenhängen, wo ja auch viele Leute jetzt geimpft worden sind. Ich glaube, das ist ein bisschen lasch, ehrlich gesagt. Ja, also ich hätte da nicht wirklich die Motivation, das zu schreiben. Und dann kommt ja noch ein anderer Punkt dazu. Häufig sind die Leute ja nicht nur mit einem Impfstoff geimpft worden, sondern mit mehreren. Das heißt, dann ist es ja gar nicht mehr möglich, das auf einen Impfstoff zurückzuführen. Darum warne ich auch immer davor, mehrere Impfungen an einem Tag machen zu lassen. Weil da kommst du juristisch überhaupt nicht mehr dran. Also wenn du dich gegen Grippe gleichzeitig mit Covid impfen lässt, ja, dann kannst du gar nicht mehr nachweisen, wer dafür verantwortlich ist. Und da ist der Staat dann auch schön raus, ne?
Das heißt aber, das System ist auch so ein bisschen aufgebaut, dass, wenn ich sage mal, das eine Kleinigkeit ist, dass wahrscheinlich auch deine Kollegen und Kolleginnen das eher nicht melden. Wenn ich jetzt auch noch sowas höre, wir dokumentieren das und legen das ab, das hört sich ja für mich auch völlig unattraktiv an, weil für mich hört sich das so an, als wenn meine Meldung zwar gesehen wird, aber letztendlich hat es keine Konsequenz.
Genau, und darum möchte ich immer, bin ich geneigt, meine Meldungen so zu verfassen, dass die auch wirklich ankommen und dass das Paul-Ehrlich-Institut dass sie damit arbeiten, ja. Und deshalb habe ich beim Paul-Ehrlich-Institut angerufen. Und hatte tatsächlich eine ganz nette Mitarbeiterin, die sehr konstruktiv war, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ich bin schon so ein bisschen negativ geframed, was das Paul-Ehrlich-Institut anbetrifft. Insofern war das eine sehr schöne Erfahrung. Die war also sehr nett und sagte, ja, melden Sie bitte alles, was Sie sehen und so weiter. Ja klar, das wollen die gerne, offiziell. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich bräuchte bitte, dass mir jemand bestätigt, dass wir einen Konsens haben, zumindest einen, dass ich das, wie soll ich es beschreiben, dass wir so einen annähernd einen Konsens haben, dass wenn Spike-Protein-Antikörper hoch sind, also neutralisierende Antikörper hoch sind und Nukleokapsid-Antikörper nicht vorhanden, dass dann die Frage berechtigt ist, woher kommen denn die Spike-Proteine, die diese Antikörperbildung induzieren? Und wenn ich dann noch eine Anamnese habe, also eine Patientengeschichte, die eben so losgeht, dass der Patient vorher nichts hatte, geimpft worden ist und im Zeitraum danach irgendwelche Sachen entwickelt hat, die pathologisch, von der Pathologie her, dazu passen zu dieser ganzen Sache und Sinn machen. Wenn ich dann noch oben drauf setze, ich habe diese Antikörpermessung gemacht, würden Sie dann da ein Signal sehen, wenn davon ganz viele Fälle kommen? Und das habe ich gefragt und da hat sie gesagt, da müssten Sie bitte eine Anfrage schreiben ans Paul-Ehrlich-Institut und ich gebe es auch noch mal weiter, diese Frage. Ja gut, das habe ich gemacht und jetzt warte ich mal. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das würde ich auf jeden Fall nochmal weitergeben, wenn was kommt. Wissen wir jetzt nicht, aber ich wollte auf jeden Fall schon mal berichten, welche Schwierigkeiten man eigentlich als Arzt hat, das irgendwo ein bisschen dingfest zu machen. Ich muss es nicht beweisen, das ist ganz klar. Ich muss es nicht beweisen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich muss schon so ein bisschen eine Plausibilität mit rüberbringen, finde ich, ist mein Anspruch. Also ja, und das versuche ich und jetzt bin ich gespannt, was da für eine Reaktion kommt.
Ich bin etwas irritiert, weil jeder von uns kennt es vielleicht. Es gibt manchmal die schlimmeren Fälle im Lebensmittelbereich. Da ist eine Schraube von der Maschine in Lebensmittel gekommen und dann wird eine ganze Charge zurückgerufen, weil natürlich das gefährlich ist, wenn du ein Metallstück verschluckst oder drauf beißt. Manchmal sind es aber Kleinigkeiten, dass irgendwie gar nicht gefährliche Dinge drin sind. Trotzdem wird die ganze Charge aus dem Markt geholt. Und jetzt höre ich halt, so ein Umgang, der passt da gar nicht zu, wie wir uns in anderen Dingen verhalten. Wir haben normalerweise in unserem Land Regeln, wie wir damit umgehen, was wir melden, welche Konsequenzen das hat. Und irgendwie beruhigt mich das gar nicht, was ich von dir höre.
Ja, das beruhigt mich auch nicht, was ich da sagen muss. Und es ist leider echt frustrierend, ja. Zudem schreibt das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Seite an einer Stelle, dass es sich mit diesen neuen chronisches Ermüdungssyndrom oder andere Postwachs-Syndrome gar nicht befasst, weil es da nicht genug Signale gibt. Also die schreiben exakt so, derzeit gibt es weder in Deutschland noch auf Ebene des EWA oder international in ein Risikosignal für ein chronisches Ermüdungssyndrom oder andere Postwachs-Syndrom zusammengefasste Beschwerden nach einer Impfung mit Covid-19-Impfstoffen, so dass sich der zuständige Ausschuss bei der EMA-Geschäftsstelle, das Pharmakovigilanz Risk Assessment Committee, aktuell nicht mit der Thematik beschäftigt. Und da beißt sich die Katze so in den Schwanz, ja? Die befassen sich überhaupt nicht mit diesen Folgeerscheinungen. Und können die dann natürlich auch gar nicht sehen. Deshalb erwarte ich auch, dass sie mir schreiben werden, wir haben dazu keine ausreichende Studienlage, keine ausreichende Datenlage. Aber wenn man nicht mal irgendwo anfängt, sich das anzusehen, dann kommt natürlich auch nichts. Also wie einer meiner Lehrer sagte, nichts kommt von nichts und ohne Gebären keine Katzen. Hält mir gerade ein.
Ich muss da noch mal ganz naiv reingehen. Ich in meiner Wertewelt oder Gedankenwelt ist, es kommt ein einzelner Fall rein. Das ist natürlich klar, dass bei einer großen Gruppe das ein Zufall sein kann. Nichtsdestotrotz muss ich mir doch die Daten dieses einzelnen Falls anschauen, weil je früher ich etwas entdecke, umso weniger gefährlich ist es für eine ganze Gruppe.
Ja, die Frage ist halt, ob das gewollt ist, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, ich bin gespannt, auf was da jetzt passiert. Ich habe auch geschrieben, mir erscheint es nicht sinnvoll, wenn ich meine Impfschäden melde, wenn sie nicht wenigstens annähernd mit mir einer Meinung sind, dass diese Laborwerte was sagen.
Was ich jetzt so von dir über dieses Melden gehört habe, ist natürlich auch, sag ich mal, für so eine Praxis, die jetzt dann auch in den letzten Jahren massiv geimpft hat. Zum einen war das ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Es ist natürlich auch schwierig, vielleicht dann auf einmal anfangen, Meldungen zu machen, weil dann müsste man ja auch gegenüber seinen Patientinnen und Patienten eingestehen, dass das ein oder andere vielleicht voreilig war.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also ich denke, die Praxen, die viel geimpft haben, die haben da schon, also die können damit wahrscheinlich nur schwer umgehen. Ja, das ist wirklich eine schwierige Sache. Also das kann ich auch nachvollziehen.
Das heißt aber, dass im Prinzip das ganze Meldewesen steht dann echt auf wackeligen Füßen.
Ne? Ja, das tut sowieso. Also das bemängeln wir schon lange. Und dann ist es auch unheimlich zeitaufwendig, wenn du das meldest. Guck mal, wenn die mir jetzt zum Beispiel schreiben würden vom Paul-Ehrlich-Institut, ja, diesen Gedanken können wir nachvollziehen. Schicken Sie uns das doch bitte mal so, damit wir gucken, ob das ein Risikosignal ist oder was weiß ich. Ja, schicken Sie uns doch einfach mal alles, was Sie haben. Puh, da käme ich schon mal in Schleudern. Aber ich rechne damit. Ich habe mir schon überlegt, dass ich dann an alle Patienten eine Mail rausschicken werde und schreiben werde, alle die jetzt diese Diskrepanz haben in ihren Werten, also keine Nukleokapsid und hohe Spike-Protein-Antikörper, die sollen mir bitte ihre Impfausweisdaten schicken, beziehungsweise ich mache sogar andersrum, ich schicke denen den Meldebogen und den sollen die für mich ausfüllen. Das Ding ist nämlich, du musst natürlich dann den Impfausweis haben, du brauchst die Chargennummer, du brauchst den Impfarzt beziehungsweise das Impfzentrum, du musst das ja alles da eintragen. Und in den Bogen gehört dann natürlich auch, was der Patient für Beschwerden hatte, wie er behandelt wurde, ob die Beschwerden abgeklungen sind, ob die noch da sind und so weiter. Also das muss alles ordentlich ausgefüllt werden. Und was sehr lustig war, es gibt noch einen anderen Bogen, der ist auf der Paul-Ehrlich-Institut-Seite zu finden. Den habe ich letztens mal ersatzweise ausgefüllt, weil ich den alten Bogen nicht mehr gefunden habe. Und da muss man ganz, ganz viele Klicks machen, bis man da durch ist. Also das ist ein digitalisierter Bogen und dann kannst du ganz viele Sachen nicht eintragen, die dir eigentlich wichtig erscheinen und so. Also dieser Bogen ist unglaublich kompliziert. Und es war sehr lustig, weil die Dame vom Paul-Ehrlich-Institut hat mich darauf hingewiesen, dass es diesen digitalen Bogen gibt. Und da meinte sie, da müssen Sie nur ein paar Klicks machen und dann sind Sie fertig. Das war so aufwendig. Es war viel aufwendiger als der alte Bogen, den man einfach ausfüllen kann. Und dann habe ich diesen Bogen ausgedruckt und habe den zum Gesundheitsamt geschickt. Dann haben die uns angerufen und haben gefragt, was wir ihnen da für einen komischen Bogen schicken. Und dann habe ich der Dame vom Paul-Ehrlich-Institut gesagt, dass das Gesundheitsamt hier in der Gegend diesen Bogen überhaupt nicht kennt. Und da war sie so ein bisschen irritiert. Also das hat zu viel Verwirrung geführt und es ist nicht wirklich ein Fortschritt, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Ja, das ist also, wer sich das ausgedacht hat, möchte ich mal wissen. Wenn das aber kommt, dann bin ich auch bereit, diese ganzen Fälle zu melden. Nur ich brauche erstmal einen gewissen Konsens mit dem Paul-Ehrlich-Institut, dass die nicht sagen, die Frau Dr. Freund, die hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, was meldet ihr uns hier für ein Kram? Nur weil sie selber sich eventuell damit gar nicht auskennen oder sich damit nicht beschäftigen, weil sie keinen Anhalt sehen, sich damit zu beschäftigen und dann die ganzen Hintergründe nicht kennen. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.
Ich befürchte, dass das noch nicht die letzte Podcast-Episode zu diesem Thema war. Das kann ich mir gut als Fortsetzungsroman vorstellen.
Absolut. Also ich gebe auch absolut Bescheid, was da kommt. Und eine Sache muss ich noch erwähnen, die ist wirklich eine Anekdote oder ein Witz oder ich weiß nicht, wie man es nennen will.
Ich ahne schon, was kommt.
Die Dame am Telefon, die wirklich sehr nett und sehr konstruktiv war, meinte, ich sollte doch bitte alle Impfdurchbrüche melden. Impfdurchbrüche heißt, jemand ist vollständig geimpft, vollständig ist sowieso hier in diesem Zusammenhang, naja, egal. Also, jemand ist vollständig geimpft und kriegt danach Covid. Da habe ich ihr gesagt,
wie hoch ist die Impfquote in Deutschland?
Hoch.
Das heißt, wir reden über Millionen von Meldungen.
Ja, genau. Und die müssen bitte alle Ärzte machen, nicht nur ich. Ja, so. Und jetzt ist ja der Witz, wenn ich mir meine Patienten angucke, die geimpft sind, die haben alle Covid gehabt. Ich kann doch nicht meine ganzen sämtlichen, das habe ich ihr auch gesagt, ich kann doch nicht meine ganzen Patienten melden, dass sie einen Impfdurchbruch haben. Und da war sie dann so ein bisschen leise. Und da habe ich mich dann aber gefragt, sag mal, lebt ihr im Paul-Ehrlich-Institut auch in Deutschland? Oder ist das Paul-Ehrlich-Institut dicht und sie kriegen Essen geliefert und machen da, haben da ihre unterirdischen Sportanlagen und Sonnenstudios und haben mit den anderen Menschen nichts zu tun. Ich meine, das kriegt man doch mit, dafür brauche ich ja auch keine Studie. Ach, da muss ich noch eine Sache erzählen, die muss ich jetzt auch noch gerade loswerden. Das Robert-Koch-Institut hat ein Faktenblatt 2024 und da sprechen die tatsächlich noch von Basisimmunität durch die Impfung. Eine Immunität bedeutet, dass ich eine Erkrankung nicht bekomme. Und im Prinzip war schon von Anfang an klar, dass man durch diese Impfung keine Immunität kriegt, weil keine Schleimhautimmunität entsteht. Also nicht außen eine Barriere gesetzt wird. Es ist so ein bisschen ähnlich. Ich habe eine Polizistin als Patientin, der habe ich das letztens so erklärt. Mit der Impfung ist es so, normalerweise, wenn ich Polizisten habe, die mich beschützen wollen, dann stelle ich die vor das Haus. Ja, das ist auch eine klassische Impfung jetzt gegen Viren, irgendwie Polio oder sowas. Das ist eine klassische Impfung, da werden die Schleimhäute geschützt, also außerhalb, das ist die Außengrenze, die Polizisten stehen vor dem Haus. Aber was wir bei der Covid-Impfung machen, wir setzen die Polizisten in den Keller und warten, bis die Einbrecher drinnen sind und dann sollen bitte die Polizisten diese Einbrecher schnappen und unschädlich machen, was auch nicht so toll funktioniert. Und ich glaube, das war ganz verständlich. Also so funktioniert die Impfung, das heißt, eine Immunität wird überhaupt nicht aufgebaut, das geht gar nicht, ja, weil eben die Antikörper im Blut sind. Die sind hinter der Barriere, hinter der Schutzbarriere. Das war von Anfang an klar. Ich habe denen dann übrigens auch geschrieben, dem RKI, und habe denen geschrieben, dass ich das nicht so in Ordnung finde, dass sie von Immunität sprechen. Und dann haben die mir zwei Studien geschickt, was ja wirklich eigentlich ein Witz ist. Und die waren auch noch schlecht, diese Studien. Und da habe ich ihnen geschrieben, dass das leider diese übliche Reaktion von denen ist, die man nicht wirklich ernst nehmen kann. Also diese Studien waren wirklich ein Witz. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, wir haben, sehr geehrte Frau Dr. Freund, wir haben entsprechende Studien genannt und können unserer Antwort nichts hinzufügen. Die Empfehlungen der STIKO ersetzen nicht die individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung im Einzelfall. Mit freundlichem Gruß, Ihr Infoteam. Und das ist einfach, ich verstehe nicht, warum diese Behörden, die ja wirklich gelitten haben, die ja keinen guten Ruf mehr haben, dass sie sich nicht ein bisschen mehr bemühen, ja, ihren Ruf aufrechtzuerhalten. Also das sind so meine Erfahrungen mit RKI und Paul-Ehrlich-Institut. Die Leute, die da arbeiten, darüber haben wir auch schon gesprochen, Volker, du und ich, die scheinen wirklich teilweise sehr konstruktiv zu sein und sich sehr viel Mühe zu geben, aber die Großkopferten irgendwie, kriegen die es nicht so richtig gebacken, habe ich so einen Eindruck, wirklich einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Die Veröffentlichung der RKI-Files, die sogenannte Aufdeckung, die sind ja freigeklagt worden und dann musste noch das Geschwärzte freigeklagt werden. Wer das einmal gelesen hat, der weiß, dass im Robert-Koch-Institut sehr wohl fähige Mitarbeiter mit Risiko, mit realer Risikoeinschätzung am Werk waren und am Schluss wurden politische Entscheidungen getroffen.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.